Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich, vor Ihnen zu sprechen, sprechen zu können, als vor allen Dingen praxisorientiert. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Rabe, vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Es freut mich, hier auf Ihrer Tagung Schule und religiöse Pluralität in Loccum zu Ihnen sprechen zu können, als praxisorientierter und vor allen Dingen auch praxisbegleitender Wissenschaftler. Eine Kleinigkeit muss ich korrigieren bei dem, was Frau Rabe gesagt hat. Also das ist nicht die Abteilung Entwicklungs- und pädagogische Psychologie, sondern da war ich früher als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich bin im Moment Vertretungsprofessor im Institut für Psychologie und Transfer an der Uni Bremen und mache da tatsächlich Sozial- und Wirtschaftspsychologie. Komme aber aus der pädagogischen Psychologie an der Schnittstelle zu interkultureller Psychologie und zu A und O, also Organisationspsychologie. Wir haben heute schon von Herrn Meister viel über religiöse Pluralität und das weite Spektrum der Religiosität auch in Ihrem Alltag gehört. Und ich werde versuchen, Ihnen zu zeigen, dass es sich mit der kulturellen Pluralität eigentlich ganz ähnlich verhält wie mit der religiösen. Wir brauchen Sensibilität für uns selbst und für unsere Mitmenschen. Wir brauchen die Bereitschaft, uns gegenseitig anzunehmen und wertzuschätzen, so wie wir sind. Und wir brauchen eine differenzierte Wahrnehmung, um unsere Stereotype und Vorurteile immer wieder hinterfragen zu können. Und schließlich, wahrscheinlich das Wichtigste von allem, wir brauchen eine Werteorientierung, die andere Wertmaßstäbe weder abwertet noch in kritikloser Gleichgültigkeit hinnimmt, sondern in einem positiven Spannungsverhältnis zu ihnen steht und somit eine gemeinsame Auseinandersetzung ermöglicht. In Anlehnung an Herrn Meister heute Morgen heißt das auch, dass wir uns streiten dürfen. Wir können auch sagen, streiten dürfen sollen manchmal. Und in Anlehnung an die vielen Alltagserfahrungen, die mir aus Schulen auch berichtet wurden und werden, wie das heute Morgen aber auch schon gesagt wurde, dass der absolute Verzicht auf Gewalt dabei natürlich immer Konsens sein muss, wenn man sich streiten möchte. Wir erleben das im Moment ja auch in den Medien viel, dass das leider häufig gerade im interreligiösen und im interkulturellen Geschehen nicht so ist. Menschliches Zusammenleben gelingt im Miteinander und es misslingt im Gegeneinander. Integration, und darum geht es schließlich, wenn wir über religiöse und kulturelle Pluralität nachdenken, braucht den Austausch und die beidseitige Bemühung, miteinander in Verschiedenheit und gegenseitiger Wertschätzung zu interagieren. Der Kulturbegriff, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem zentralen Thema, mit dem wir uns dann auseinandersetzen müssen, wenn es um Interkulturalität geht. Der Kulturbegriff ist im Alltag, ob wir wollen oder nicht, nach wie vor unweigerlich mit der Vorstellung von Nationalkultur oder Ethnie verbunden. Wir haben das heute gehört und ich kenne diese Geschichte natürlich auch. Ich weiß die Zahlen nicht mehr, was das heute Morgen war. Wir haben 42 Nationen an der Schule. Meine Schule, mit der ich am meisten gearbeitet habe, wo ich auch meine Doktorarbeit gemacht habe, also nicht meine Schule ursprünglich, da gab es eine Nationalität, als ich zur Schule gegangen bin und ab und zu mal Gaststudierende, aber ich sage immer meine Schule, mit der ich eine lange Zeit zusammengearbeitet habe, die haben gesagt 28 oder 29, sowas. Nationalitäten, Sie merken, der Kulturbegriff ist ganz schnell mit Nation oder mit Ethnie verbunden. Und Sie kennen das aus Ihrem Alltag auch. wenn Ihnen dann Ihre Schüler manchmal berichten, die in zweiter oder dritter Generation schon hier leben, ich wurde heute wieder gefragt, woher ich denn komme. Der Begriff der Kulturalisierungsfalle ist dabei keineswegs schon ad acta zu legen, denn gerade dieser Begriff zeigt, wie sehr unser Kulturbegriff häufig genau von diesem alten, engen, containerhaften und nationalstaatlich oder ethnisch orientierten Denken geprägt ist. Ich spreche zunächst über Kultur als äußere und innere Rahmung unseres Daseins. Und danach spreche ich über Interkulturalität in der Schule entwickeln und dann wird es auch empirisch und praktisch. Kultur als äußere und innere Rahmung unseres Daseins. Zunächst mal als äußere, Kultur als Lebenswelt. Kultur bildet den Rahmen unseres Daseins und sie ist sehr leicht zu verstehen, wenn wir die einfachste aller Definitionen von Kultur bemühen. Kultur ist alles, was nicht Natur ist. Schon wenn wir über einen einzelnen Baum nachdenken, fällt uns auf, dass die Beziehung zwischen Kultur und Natur allerdings ziemlich vielfältig sind. Es könnte, wenn man darüber tatsächlich mal länger nachdenkt, kompliziert werden. Man muss dann noch ein bisschen drüber nachdenken, dann wird aus dieser Kompliziertheit Komplexität. Und wenn man sich der nähert, dann erklärt sich sozusagen auch die Beziehung zwischen Natur und Umwelt an einem Baum. Bäume gehören selbstverständlich zur Natur und bilden seit Anbeginn der Menschheit eine wichtige Grundlage unserer Kultur. Komplexität entsteht hier durch die Wechselbeziehungen, denn selbstverständlich passen sich Bäume ihrer Umwelt ebenso an, wie die Umwelt ohne Existenz eines Baumes oder vieler Bäume, wie zum Beispiel des brasilianischen Regenwaldes, eine andere wäre. Natur und Kultur haben immer eine reziproke Beziehung. Und das haben auch immer die Menschen in ihren sozialen Systemen. Kommen wir zur inneren Rahmung, zur Kultur als Orientierungssystem. Mit Jürgen Bolten kann Kultur als Lebenswelt verstanden werden, die durch menschliches Handeln geformt wird und einen ständigen Änderungsprozess unterliegt. Kultur als Lebenswelt. Eine wunderbare Definition, die den Fokus auf das, was uns formt und von uns geformt wird, lenkt. Kultur ist überall, wo Menschen sind, und Kultur bildet den Rahmen unseres Daseins. Wenden wir uns dem Individuum zu und damit der inneren Rahmung unserer Welt. Kultur als Orientierungssystem. Das ist eine etwas abgewandelte, aber häufig nicht ganz unumstrittene Definition von Alexander Thomas. Und ich habe die jetzt mal in meinem Verständnis, vor allen Dingen auch geprägt vom Psychologen Kelly und seiner Psychologie der persönlichen Konstrukte, mal ein bisschen so an den Stand der Diskussion angepasst. Kultur ist ein für eine Gruppe oder ein Kollektiv sehr typisches Orientierungssystem. Und dieses Orientierungssystem wird aus spezifischen Symbolen gebildet und in der jeweiligen Gruppe oder im Kollektiv tradiert. Es beeinflusst das Wahrnehmen, Fühlen und Denken, Werden und Handeln ihrer Mitglieder. Der Begründer der Psychologie der persönlichen Konstrukte, George Kelly, sprach von persönlichen Konstrukten, die wir als Schablone verwenden, um äußere Welt antizipieren und mit ihr umgehen zu können. Denn das Individuum will ja mit dieser Lebenswelt umgehen, sich in ihr bewegen, sie verstehen. Und hier können wir Kultur als Orientierungssystem auffassen. Kultur meint hier also nicht Nationalkultur oder Kultur einer Ethnie. Kultur meint die Lebenswelt, die ein Individuum umgibt und meint das Orientierungssystem, welches dem Individuum in seiner Lebenswelt zur Entwicklung eigenständiger Formen der Umweltbewältigung hilft. Mit dem bisher Gesagten wird deutlich, es gibt keine monokulturell geprägte Identität. Genauso wenig gibt es monokulturelle Gruppen. So aufgefasst fängt Kultur bei der kleinsten Gruppe, die wir haben, an, nämlich der Familie. So aufgefasst hat Ihre Familie höchstwahrscheinlich eine andere Kultur als Ihre Nachbarsfamilie. Kultur als Lebenswelt und als Orientierungssystem zu begreifen, umfasst also tatsächlich von Anfang an eigentlich eine Multiperspektivität. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich auch im Alltag versuchen zu lösen von diesem Begriff Kultur gleich Nation oder Kultur gleich Ethnie. Und wenn uns das nicht immer gelingt, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dabei auch darüber nachzudenken, denn dann kommt man in die Reflexion darüber. Und was mit der Kulturalisierungsfalle gemeint ist, das wissen die meisten von Ihnen, dass man sozusagen, sobald man anfängt, über Kultur, über Herkunft und so weiter zu sprechen, spricht man nur noch über Kultur. Und die Kulturalisierungsfalle ist eine große Diskussion in der interkulturellen Pädagogik gewesen, weil man vermutet hat sozusagen, oder weil natürlich auch immer die Gefahr besteht, dass man Probleme nur noch mit dieser einzelnen Schablone der Kulturalisierung, der Kultur anguckt und dass man Situationen in der Schule nicht mehr differenzierter anguckt. Ich werde, wenn ich das Fazit beschreibe, da nochmal drauf zurückkommen. So wie sich Kulturen, zum Beispiel Gruppen, Unternehmen, Ethnien, Nationalstaaten, demnach aus einer Vielzahl von Kollektiven zusammensetzen und als Polykollektiv bezeichnet werden können, so sind die Individuen durch Multikollektivität charakterisiert, weil sie gleichzeitig als Mitglieder unterschiedlichster Lebenswelten handeln. Diese Begriffe Polykollektivität und Multikollektivität hat der Kulturwissenschaftler Klaus-Peter Hansen 2009 in die Diskussion eingefügt. Und mit denen wird eigentlich das, was ich gerade auch schon gesagt habe, nochmal deutlich. Also Kultur zu betrachten, nehmen wir ein Land, können Sie sich vorstellen, dass China eine Kultur hat? Ich habe neulich im Radio einen wunderschönen Kommentar von einem Journalisten gehört. Eigentlich war das schon ein eigener Bericht darüber. Der wollte einfach nur erklären, wie schwierig das ist, als Journalist aus China zu berichten, weil es ist für uns hier unvorstellbar, was eigentlich China bedeutet. Insofern kann man, glaube ich, relativ schwierig Nation mit Kultur immer gleichsetzen, aber wir tun es im Alltagsdenken natürlich immer wieder ständig. Ich bin jetzt mit einer Frau, die als Gaststudierende damals, als ich studiert habe, hier nach Deutschland gekommen ist, also auch aus einer fremden Kultur, verheiratet. Und wir haben auch heute noch, auch obwohl ich mich schon seit Ewigkeiten mit diesem Thema Interkulturalität beschäftige, wir ertappen uns auch heute noch natürlich ständig dabei, in diese Stereotypenfalle zu tappen. Diese Stereotypenfalle, die erkläre ich meinen Studenten immer damit, dass ich sage, draußen vor der Tür steht jemand, den bitte ich gleich rein, aber ihr könnt ihn ja schon mal beschreiben. Ich sage euch nur den Namen, der heißt Luigi. Sie merken gerade, wenn Sie Luigi hören, was bei Ihnen für Stereotype, was bei Ihnen für Bilder im Kopf entstehen. Normalerweise ist es der Gutaussehende, manchmal eher kleiner geratene. Muss ich die Nationalität noch sagen? Okay, bitte. Genau, ja, das war jetzt die dunkle Seite davon, die helle wäre Pizzabäcker. Und ja, manchmal gelingt das nicht mehr ganz so, weil die Studenten werden natürlich auch immer jünger und die denken dann heute doch gelegentlich eher an dieses Super Mario Spiel, das ist irgendwie an mir schon vorbeigegangen. Und an diese Luigi. Aber ansonsten klappt das mit diesen Stereotypen ganz hervorragend. Und jetzt zurück zur Komplexität der Einwanderungsgesellschaft. Begegnen sich zwei oder mehr Menschen, ist das immer eine interkulturelle Begegnung. Sprechen wir allerdings ausdrücklich von Kultur im Sinne von Ethnie oder Nation, liegt es auch in unserer Verantwortung, die Stereotype oder Vorurteile zu bearbeiten, die damit einhergehen. Dies gelingt durch eine multiperspektivische Sichtweise auf Kultur als Lebenswelt des Individuums und Kultur als Orientierungssystem für das Individuum. Das fasst das nochmal zusammen, was ich gerade gesagt habe. Ja, und als ich so in den ersten Jahren meiner Forschung war, ist diese Karikatur aktuell gewesen. Sie erinnern sich noch. Und da muss man sagen, Berlin-Neukölln war das, glaube ich, ne? Da muss man sagen, ich glaube, das war für das Thema ganz gut, dass es Ihre Kollegen damals in dieser Schule mal richtig öffentlich gemacht haben, was bei denen an der Schule los ist, denn seitdem wird da auch mehr drüber geredet. Und damit kommen wir zur Forschung und anschließend zur praktischen Umsetzung. Ja, und jetzt werde ich dann ein bisschen freier reden. Jetzt geht es direkt sozusagen in die Forschungserfahrung und in die Umsetzungserfahrung, die ich mit meinen Kollegen über die Jahre gemacht habe. Was Sie hier sehen, sind zentrale Ergebnisse aus einer längeren kooperativen Schulentwicklungsmaßnahme zur interkulturellen Kompetenzentwicklung an einer Schule in einem Bremer sogenannten Brennpunktstadtteil. Und dort habe ich das Glück gehabt, naja, Glück war das nicht, also wir hatten, das war Glück, auch ein bisschen Druck, den wir so in den Projektphasen manchmal ausüben konnten. Ich hatte nämlich das Glück, tatsächlich 46 zweistündige Interviews mit Lehrkräften zu machen. Also da reicht Glück alleine meistens nicht, um zu solchen empirischen Daten zu kommen. Und ich habe dieses Kollegium mit einer relativ speziellen Interviewtechnik, mit der Repertory-Grid-Technik beziehungsweise dem Next-Expertizer heißt die Entwicklung, die aus dieser Repertory-Grid-Technik gemacht wurde heute. Ich habe mit diesem Next-Expertizer die Lehrer nach ihren persönlichen Konstrukten gefragt. Bitte übrigens zu entschuldigen, dass ich nicht gendergerecht, obwohl ich aus Bremen komme, gendergerecht spreche. Ich werde das dann im Vortrag nochmal ändern, wenn ich den veröffentliche. Drei zentrale Spannungsfelder haben wir gefunden. Als wir die Lehrer gefragt haben, worum geht es eigentlich? Die Haltung zur interkulturellen Vielfalt in der Schule, der Umgang mit kultureller Vielfalt in der Schule und die Zuschreibung zur Verantwortung, das ist ein etwas sperriger Titel, aber der wird sich gleich erklären. Also was wir eigentlich gemacht haben, ist, wir haben die Lehrerinnen und Lehrer und einige Sozialpädagogen in der Schule gefragt, was ist eigentlich für euch eine interkulturell kompetente Schule? Die Befragungsmethode war ein bisschen spezieller. Wir haben dann Konstrukte bekommen von denen und Bewertungen über Elemente. Das ist so, sollte hier reichen. Zwei Sätze, Repertory Grid Technik, wer das kennt. Und eigentlich ist es so, dass wir, was wir dann in den Interviews bekommen, dass wir das mit dieser speziellen Technik verrechnen können und dann eine qualitative und quantitative Auswertung machen mit all diesen Interviews. Das ist so, als ob diese 46 Leute in dieser Schule tatsächlich ausführlich darüber diskutiert haben, was für sie eigentlich eine interkulturell kompetente Schule ist. Wenn Sie mal, ich glaube, das Krasseste, was ich mal erlebt habe, war eine Diskussion über eine in einer selbstverwalteten Cafete darüber, ob es jetzt erlaubt ist oder nicht, so richtig basisdemokratisch geführt, Nutella in dieser selbstgeführten Cafete zu verkaufen. Und diese Diskussion zog sich über Wochen hin. Und das war wirklich anstrengend. Und jetzt überlegen Sie mal, was passiert, wenn Sie 50, 60 Lehrerinnen und Lehrer in einem Kollegium, haben Sie es gemerkt, jetzt bemühe ich mich, gendergerecht zu sprechen, Lehrerinnen und Lehrer in einer Cafete, wenn Sie versuchen, die diskutieren zu lassen, wie ist eigentlich eure Schule heute und wie soll sie eigentlich mal sein, wenn sie interkulturell kompetent ist. Und interkulturell kompetent heißt für mich eigentlich, wenn sie integrieren kann. Jetzt haben Sie heute schon über Inklusion ist das große Thema gesprochen. Und ich hab heute Morgen noch gedacht, lass Sie lieber in Ruhe mit deinem Thema, weil ich habe nämlich noch ein Angebot für Sie, was Sie noch machen können. Weil ich glaube immer, und das schreibe und sage ich auch schon seit Ewigkeiten, ich glaube, dass die Schule nicht nur ein, also spätestens seit 2005 müsste das eigentlich gesetzlich auch festgeschrieben sein, nicht nur einen Bildungsauftrag hat und nicht nur einen Erziehungsauftrag, sondern sie haben einen Integrationsauftrag. Wenn wir eine Einwanderungsgesellschaft sind, dann ist die Aufgabe der Schule, Integration zu betreiben. Und wenn man sich das anschaut, in welchem Jahr war Rütli, wer weiß das noch? Genau, so ungefähr. Wenn man sich das anschaut, das war ungefähr die Zeit auch so. Das muss kurz nachdem, also es wird immer festgemacht, die politische Anerkennung der Bundesrepublik Deutschland als Einwanderungsland, das wird immer festgemacht an diesen Ausländergesetzen. Ne? Das muss so 2003, 2005 gewesen sein. Ja, wenn man sich das anschaut, was eigentlich in der Zeit weitgehend passiert ist, dann kann man sich fragen, ist das denn wenigstens implizit bei allen schon angekommen? Auch gerade, wir hatten heute Morgen auch schon diese Anmerkung zu den Ressourcen, dass das tatsächlich eigentlich ein zentraler Auftrag der Institution Schule ist. Die Spannungsfelder, die wir gefunden haben, also das Kollegium hat uns gesagt, ich war bei der Diskussion, genau, die haben mit der Methode, mit der wir die Interviews ausgewertet haben, haben die quasi sozusagen eine virtuelle Diskussion geführt und die haben uns dann erzählt, wir haben eigentlich drei zentrale Themen, wenn wir über interkulturell kompetente oder integrierende, kulturell integrierende Schule reden, nämlich es geht um die Haltung zur kulturellen Vielfalt, um den Umgang mit kultureller Vielfalt in der Schule und um die Zuschreibung der Verantwortung. Und die Haltung, das war inhaltlich bei denen tatsächlich zwischen Abgrenzung und Offenheit. Also die haben tatsächlich in den Interviews uns auch erzählt, was wir nicht wollen, ist, dass wir uns abgrenzen, dass wir kulturelle Vielfalt ablehnen. Was wir wollen, ist, dass wir offen sind für kulturelle Vielfalt, dass wir mit den Menschen, also auch mit Schülern aus anderen Nationalstaaten, also mit anderen kulturellen Hintergrund, dass wir mit diesen Schülerinnen und Schülern auch offen umgehen können. Also wir haben uns gesagt, Abgrenzung finden wir nicht gut und Offenheit finden wir gut, aber was wir aus den Daten rausgelesen haben, war, wo sie tatsächlich sind. Das ist das Schöne an dieser, wenn man quanti- und qualitative Methodik miteinander verbindet. Was sie uns tatsächlich gesagt haben, ist, wir sind so knapp neben der Mitte. Also so, wir sind in dem, was wir hier erleben in unserer Schule, auf dem Weg zur Offenheit, aber noch lange nicht da. Und bei dem Umgang war es tatsächlich auch so, Umgang mit kultureller Vielfalt in der Schule, die Überlastung. Und hier sehen Sie, der Pfeil ist tatsächlich auf der linken Seite vom Mittelpunkt. Die Überlastung war ein Thema, was Sie gesagt haben, das finden wir auch nicht gut, aber das ist auch tatsächlich tendenziell eher vorhanden. Und dann haben die uns solche Aussagen gesagt dazu zur Überlastung, wie es entstehen kulturell bedingte Konflikte. Es gibt Gewalt. Wir haben Probleme sozusagen, mit bestimmten Familien auch im Umkreis einer Moschee. Und dann kann man sich immer fragen, inwieweit sozusagen da auch die eigene Bewertung mit drin ist. Aber tatsächlich war es da so, dass die Lehrerinnen, ich bin da ein bisschen vorsichtig, ich habe diese Zitate schon mal gesagt und da wurde ich von einer Kollegin aus dem Publikum dann als Rassist beschimpft, weil ich diese Lehrerzitate gesagt habe. Und diese Lehrerzitate sind tatsächlich, dass Schüler mit muslimischem Hintergrund keinen Respekt vor Frauen haben, dass die nicht gegen Lehrerinnen, aber gegen andere Mitschülerinnen auch gewalttätig sein können und so weiter und so fort. Solche Probleme kennen einige von Ihnen auch aus dem Alltag. Und diese Schule war tatsächlich im Bereich der Überlastung. Die haben gesagt, kulturelle Vielfalt ist uns zu viel und die haben auch solche Sätze gesagt wie, wir wissen gar nicht mehr, wen wir in was integrieren sollen. Und was sie uns auch gesagt haben, was wir eigentlich wollen, ist Vielfalt aktiv gestalten. Das ist das Grüne. Da hat die Schule uns jetzt gesagt, da sind wir nicht auf dem Weg. Aber die hatten viele gute Ideen, wie man das machen kann. An den Unterrichtsformen arbeiten zum Beispiel. Die Lehrkräfte weiterbilden und für die Schule Angebote zu machen. Es gab tatsächlich einen Journalisten aus Syrien, damals schon Anfang des Projektes, also 2006, hatte der eine Beratungsstelle an mehreren Bremer Schulen für Schüler mit Migrationshintergrund aus den entsprechenden Ländern. Und das war eine sehr, sehr hilfreiche Institution. Und auf den, der hatte ein Alleinstellungsmerkmal, er war nämlich super integriert, er kam nicht aus Syrien, sondern er kam genau aus dem Iran, konnte aber auch Arabisch sprechen und vor allen Dingen konnte er auch immer dann einschreiten, wenn irgendwelche Fragen zum Koran waren. Also zum Beispiel hat er gerne auch mal argumentiert, wenn er mit Eltern gesprochen hat über das berühmte Schwimm- oder Sportverbot von Töchtern, hat er die dann auch immer mal gefragt, wo im Koran steht das eigentlich, dass deine Tochter nicht zum Schwimmunterricht war. Und jemand mit diesem Hintergrund, der so integriert war, der ist natürlich im Alltag dann eine große Stütze. Die Zuschreibung der Verantwortung, das war eigentlich für uns die mit die spannendste Dimension. Da kam nämlich die Frage drauf, wo liegt eigentlich der Veränderungsdruck, beziehungsweise wer ist eigentlich verantwortlich für Integration in unserer Gesellschaft? Und da war es tatsächlich so, die Hälfte des Kollegiums hat uns gesagt, der Veränderungsdruck liegt eigentlich bei der Institution und die andere Hälfte hat uns gesagt, der Veränderungsdruck liegt bei den Schülern. Statistisch ist das nicht signifikant geworden, aber wenn man die Aussagen, die dahinter standen, angeguckt hat, dann scheint es tatsächlich so zu sein, dass in dieser Schule die Frauen eher gesagt haben, wir müssen unsere Schule umbauen. Wir müssen sozusagen hier in der Schule gucken, dass wir anderen Unterricht machen und so weiter und so fort. Die Institution also verändern. Und bei den Männern war es eher so, dass sie gesagt haben, das geht um die Schüler. Da haben wir dann vier unterschiedliche Gruppen identifiziert. Ich habe denen mal Kurznamen gegeben, die Ermöglicher, die Kontaktler, das Lob der Disziplin und die Klassiker. Und diese vier stehen eigentlich für zwei grundverschiedene und dann insgesamt für vier unterschiedliche Konzepte, wie so eine interkulturell kompetente Schule sein soll. Die Ermöglicher, die versuchen das so über Förderung für Schüler und Lehrer, über Offenheit und über individualisierten Unterricht. Die Kontaktler, die versuchen das über Austausch, soziales Netzwerk, lernbereite Kinder, über individualisierten Unterricht. Die Klassiker über Nähe und sozialen Frontalunterricht. Und die Gruppe, die wir zunächst einmal als Lob der Disziplin, das entsprechende Buch war damals noch aktuell, bezeichnet haben, waren Leistung, Respekt und aktive Förderung der Vielfalt. So, und die Gruppe 1 und 4, die sind so mehr bei aktiven Gestalten, sehen Sie hier, und die Gruppe 2 und 3 so ein bisschen über der Mitte, aber die Gruppe 1 und 2, die sind mehr der Meinung, der Veränderungsdruck liegt bei der Institution, und die anderen, Lob der Disziplin und die Klassiker, also Gruppe 3 und 4, die sind so ein bisschen mehr auf der anderen Seite. Das heißt, die haben, was Sie hier sehen, ist eine Darstellung eines dreidimensionalen semantischen Werteraums, den man erzeugt, wenn man diese Daten von so vielen Interviews mit dieser Form zusammenfasst. Und das heißt, die Position, die Sie da sehen, zusammengefasst von den Gruppen, die Position deuten darauf hin, dass wo die Gruppen in diesem Raum sind, dass da ganz unterschiedliche Themen und unterschiedliche Sachen gesagt werden. Hier ist nochmal in Kürze, was die Gruppen im Einzelnen an Themen hatten. Die Gruppe 1, die hat gesagt, Lehrer und Schüler fördern, Unterschieden offen begegnen. Das ist wichtig, dass wir offene Lehrer sind bezüglich Erziehung. Man sollte den Unterricht individualisieren, den Hintergründen der Schülerinnen und Schüler sollte Raum gegeben werden und so weiter und so fort. Die Gruppe 2, Offenheit, soziales Netzwerk und individualisierter Unterricht, hat gesagt, das soziale Netzwerk, Schule sollte gestaltet werden. Wir sollten den Hintergründen Raum geben, Reflexion sollte durch Kontakt entstehen und so weiter und so fort. Sie sehen, da sind Themen, die sind ähnlich, und wenn man in diese Themen tiefer geht, dann wird man feststellen, dass man da auch Unterschiede findet. So, und diese Untersuchung ist eigentlich im Rahmen, genau, und diese Untersuchung fand eigentlich im Zusammenhang mit Maßnahmen statt, wo wir Schulen dabei unterstützt haben, eben die interkulturelle Kompetenz beziehungsweise den Umgang mit kulturbezogener Integration zu entwickeln. Am Anfang haben wir ein bisschen damit gekämpft, dass die Idee in den Köpfen war, macht mal einen Workshop mit uns. Oder noch extremer, wir schicken euch mal unseren, ich sage das jetzt mal sehr salopp, in Alltagssprache, wir schicken euch mal Ali vorbei. Ali hat Migrationshintergrund und der ist bei uns zuständig für das Thema Integration an der Schule. Und diese Idee, die haben ja Bildungspolitiker bis heute immer ganz gerne, so wir machen mal so ein kleines Projekt oder mal so einen Workshop und dann läuft es schon so. Und ich habe dann auch Schulen, die uns dann angerufen haben, auch mal gesagt, Entschuldigung, wir können gerne mal ein Projekt planen, aber wir sind keine Feuerwehr. Ich muss mich da immer erinnern, der ADAC, der hat mal eine wunderbare Studie veröffentlicht zum Thema Erste-Hilfe-Kurse. Können Sie sich an Ihren Erste-Hilfe-Kurs noch erinnern? Ich hoffe als Autofahrer immer, dass einige von Ihnen auch mal aufgefrischt haben zwischendurch. Die haben nämlich festgestellt, dass das, was Sie da lernen, wenn Sie das nach 8 Monaten testen, dann ist das bei den meisten Leuten weg. Sie können das nicht mehr. Ein Kollege, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, der hatte damals, Frank Lipowski war das, der hatte geforscht zu Lehrerfortbildung und der hatte einen wunderschönen Vortrag damals überschrieben mit dem Thema, mit der Überschrift: Alles, was wir von Lehrerfortbildung wissen, ist, dass sie nicht funktioniert. Und das ist genau das und wir haben uns viele Gedanken dazu gemacht, das ist natürlich fies und heute ist das natürlich ganz anders. Also Lehrerfortbildung funktioniert ja, aber wir wissen inzwischen auch viel, viel mehr über die Bedingungen, die Lehrerfortbildung haben muss. Und deswegen sprechen wir, also Sie kennen ja zum Beispiel auch das eine Mittel, die schulinternen Fortbildung, die Sie selber machen können. Und deswegen sprechen wir auch immer von Schulentwicklungsmaßnahmen oder auch von kooperativen Schulen, das heißt dieses SE, wenn Sie sich schon gefragt haben da oben, von kooperativen Schulentwicklungsmaßnahmen und IK heißt interkulturelle Kompetenz. Denn wir glauben, dass es wenig Sinn macht, wenn 2 oder 3 im Kollegium sich damit auseinandersetzen, wie man eigentlich interkulturelle Kompetenz erwirbt. Wir glauben tatsächlich, dass es wichtig ist, dass die ganze Schule sich auf den Weg macht. Und ich merke immer auch, wie wichtig das ist, wenn es dann auch eventuell erstmal auch im Leitbild oder im Schulprogramm formuliert wird. Wenn Sie diese Hürde geschafft haben als Schule, dass Sie ein konkretes Bild, auch eine Vision entwickelt haben, dann sind Sie schon mal einen Schritt weiter. Und solche Schulentwicklungsmaßnahmen, die sollten natürlich auch begleitet werden. Und wir haben das gemacht, das Konzept, Sie können das auch länger machen, ein halbes Jahr, einmal im Monat einen Workshop. Man darf aber nicht vergessen, wenn man sowas aufbaut mit einer Schule, dann braucht man wirklich nur diese Workshops, wenn Sie das mit dem Gießkannenprinzip machen. Wenn Sie tatsächlich mit der Schule vorher planen und fragen, was braucht ihr eigentlich? Wo steht ihr gerade? Was sind eigentlich eure Themen? Dann brauchen Sie vielleicht noch 3 bis 4 Monate mehr, um das in der Projektplanungsphase vorher zu besprechen und dann tatsächlich individuell auszurichten. Also rechnen wir ein Jahr für so eine Schulentwicklungsmaßnahme zu einem bestimmten Thema. Ich habe gesagt, einmal im Monat über ein halbes Jahr, also über ein halbes Schuljahr entsprechend Workshops zu machen. Und solche Workshops bestehen dann immer aus Aktuellem, aus dem Input und aus Gruppenarbeiten. Und dieses Konzept ist schon ziemlich plitsch. Ich darf das sagen, obwohl ich daran auch ein bisschen mitentwickelt habe an diesem Konzept. Das dreiteilig zu machen, beinhaltet dann nämlich immer auch die Chance, dran zu bleiben an dem, was gerade da ist. Dann ein Thema, wo man sich im Vorfeld geeinigt hat, dass das wichtig sein könnte in der Maßnahme, durch einen entsprechenden Vortrag eines Dozenten oder wen auch immer dann auch durchführen zu lassen. Dazu eine Diskussion und dann vor allen Dingen die Gruppenarbeiten. Denn es ist nicht nur, was der ADAC uns gezeigt hat mit den 8 Monaten, das ist nicht nur die Wiederholung, die gefehlt hat. Also wenn Sie das noch ein paar Mal wiederholt hätten, was Sie in diesem Kurs gelernt hätten, dann wäre es ein bisschen länger lebig in Ihrem Gehirn geblieben. Aber es ist vor allen Dingen auch der Transfer. Also die meisten Sachen, die auch im Erste-Hilfe-Kurs, die sehen Sie ja nur. Die Sachen, die Sie, wer von Ihnen hat im Erste-Hilfe-Kurs mal Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht, richtig? Oder tatsächlich, oh, prima. Also sollte mir tatsächlich, Gott verhüt, mal irgendwas passieren, ich hoffe, Sie fahren vorbei. Aber nicht bei der Mund-zu-Mund-Beatmung, sondern wenn es darum geht, irgendwie den Arm zu verbinden oder so. Ich hoffe, das haben Sie auch gelernt. Der Transfer ist wichtig. Und deswegen haben wir gesagt, solche Workshops müssen auf jeden Fall Kleingruppenarbeiten enthalten. Und in diesen Kleingruppenarbeiten soll direkt ein Thema, was umgesetzt wurde, mit angegangen werden. Dann haben wir noch festgestellt, das ist jetzt eigentlich ganz toll, wenn man solche Workshop-Konzepte mit Lehrern zu interkultureller und Lehrerinnen zu interkultureller Kompetenz macht. Aber es wäre auch gut, wenn man denen sozusagen die Möglichkeit auch geben würde, sich selbst einzuschätzen. Also wo stehe ich denn eigentlich gerade? Und da bin ich damals über ein Instrument gestolpert, was in der Jugendarbeit, in der interkulturellen Austauscharbeit verwendet wird, über das FAIU. Und fand es so super und hatte damals die Kollegin vom AFS, von der Schüleraustauschorganisation in Hamburg angerufen und habe gesagt, Mensch, das finde ich ziemlich spannend, was ihr da macht. Kann ich mir das mal angucken? Und dann hat sie damals gesagt, klar kannst du. Wir brauchen gerade noch einen Rollenspieler. Wenn du mal ein Wochenende mitkommst und Rollenspieler machst, dann kannst du dir das mal anschauen und dann hast du auch die Zeit, so das Ganze mal zu erleben. Und dann habe ich dann den Austauschvater gespielt, ein Wochenende lang, und mir angeguckt, was machen die da eigentlich. Und fand das so prima, dass ich dann auch den eigentlichen Mitideengeber davon, den Alexander Thomas, angerufen hatte und gefragt habe, kann ich das eigentlich mal adaptieren für Lehrer? Und das haben wir dann gemacht. Es hat ein paar Semester gedauert, weil das ist ziemlich anspruchsvoll, so ein Förder-Assessment Center dann zu adaptieren. Man muss empirische Erhebungen machen, man muss die Instrumente neu bauen, man muss die Übungen neu bauen, das Ganze testen. Wir haben es tatsächlich dann mit echten Lehrern gemacht. Und also auch in Schulen. Und dieses Instrument als Förder-Assessment ist ein prima Diagnoseinstrument, wenn man das so macht, wie es im Original auch gemacht wird. Da werden nämlich Übungen durchgeführt, in denen die Leute, die da reingehen, also Lehrerinnen in authentische Situationen, die uns Kollegen, unsere Befragungen waren in drei Bundesländern dazu, die uns Kolleginnen und Kollegen in entsprechenden Schulen tatsächlich dann auch erzählt haben. Die gehen in diese Situation rein und wissen aber genau, was wir beobachten in solchen Situationen. Dann gehen die wieder raus und haben einen Feedbackbogen und können sich also einen Selbstfeedbackbogen und schätzen sich erstmal selber ein. Und danach kriegen sie dann ein Feedback von geschulten Beobachtern. Und so ein Instrument ist ziemlich klasse, aber Sie können sich das vorstellen, auch ziemlich aufwendig zu betreiben. Und im Zuge dieses Instrumentes haben wir tatsächlich dann auch mal, mussten wir natürlich auch empirisch die Frage beantworten, was ist eigentlich interkulturelle Kompetenz von Lehrern? Dann haben wir wieder eine Untersuchung gemacht, wieder mit diesem zauberhaften Next-Expertizer-Instrument mit mehrstündigen Interviews mit, da waren das, glaube ich, 44 Interviews. Und da haben uns die Lehrer eigentlich gesagt, es gibt sechs Schlüsselkompetenzen, wenn es um die interkulturelle Kompetenz von Lehrerinnen und Lehrern in Schulen mit hoher kultureller Diversität, Heterogenität oder wie auch immer man das nennen will, geht. Und diese Schlüsselkompetenzen waren Schülerorientierung, individualzentrierte pädagogische Kompetenz, kulturelle Sensibilität, Führungskompetenz, Konfliktmanagement und Teamarbeit. Ich habe relativ schnell dieses Kompetenzprofil, nachdem ich das mal veröffentlicht habe, gehört, dass es tatsächlich Menschen gibt, die damit arbeiten, weil sie haben tatsächlich mal was Handfestes in der Hand, wie man sozusagen mit interkultureller Kompetenz arbeiten kann. Da ist eine Frage, ja.
Sie Sind das die Kompetenzen, die wir für jeden Schüler brauchen, egal was für ein Schüler das ist? Sensibilität jetzt kulturell streichen,
ja.
Dann trifft das doch auf jeden Menschen zu.
Ja, die einzigen, die sich darüber gewundert haben, dass da so wenig Interkulturalität drin steckt, waren die Leute aus dem nicht-pädagogisch- oder pädagogisch-psychologischen Bereich. Es war zum Beispiel eine Journalistin, die hat gesagt, was ist das denn eigentlich? Die Kehrseite davon oder die Umkehrung davon ist, ja, und deswegen funktioniert das auch so gut, auch im Farsi, weil es ist tatsächlich so, dass, also wir haben Lehrer in dem Bereich gefragt, die in solchen Schulen arbeiten, und das ist dabei rausgekommen. Und ob es jetzt wirklich so ein großer Unterschied ist in den Inhalten von dem, was in anderen, also in monokulturellen Schulen passiert, weiß ich nicht. Die Gewichtung ist vielleicht unterschiedlich, kann auch sein, dass es noch mehr Dimensionen gibt, aber die kulturelle Sensibilität ist tatsächlich ein Kernpunkt in dem Bereich und was interkulturelle Sensibilität gibt. Ich kenne jetzt keine entsprechenden oder ich habe jetzt im Moment keine anderen Kompetenzprofile zum Vergleich da, aber Ihre Reaktion sagt mir eigentlich, das passt. Es passt auf jeden Fall auf Schulen mit Migrationshintergrund. Auch ohne. Aber dann brauchen Sie die kulturelle Sensibilität sozusagen nicht.
Ich sage ja, das heißt, kulturelle und Sensibilität sollten wir immer zahlen.
Okay, das ist allerdings die Kernkompetenz natürlich, wenn es ums Farsi geht. Und die ist in diesem Instrument tatsächlich auch so eingestuft, dass man sie zu viel und zu wenig haben kann. Und zu sensibel sie überhaupt so. Ne? Wie ist es in Bezug auf das Thema Kulturalität? Weil wenn Sie da zu sensibel sind, dann sitzen Sie in der Kulturalisierungsfalle. Das heißt, dann ist für Sie alles Kultur, wenn es in einer bestimmten Situation um Konflikt geht, sozusagen. Dann ist alles Kultur. Dann sind es nicht zwei Teenies, die einfach mal ihre Kraft messen müssen, sondern dann ist es eben das Problem, dass da die eine mit der anderen Kultur oder was auch immer, welche Wertemuster dann vermutet werden, was dahinter ist. Ne? Und deswegen ist das eigentlich schon das Wichtigste. Aber wenn Sie sagen, Sie werden von diesem Profil, von diesem Kompetenzprofil als Lehrkraft angesprochen, dann haben wir alles richtig gemacht. Diesen Unterschied darf man aber trotzdem nicht unterbewerten, glaube ich. Denn es ist was anderes, in bestimmten Stadtteilschulen zu arbeiten, als wir waren neulich mal in einer, ich nenne das jetzt einfach mal, sie ist ein bisschen größer, aber für mich ist das immer, bleibt auch immer eine westfälische Kleinstadt. Also eine größere Stadt in Nordrhein-Westfalen, die ist sehr katholisch, sehr mit sehr hoher Lebensqualität, aber auch immer irgendwie ein bisschen langweilig. Und wenn ich da höre, was mir Schüler und Lehrer über Interkulturalität und über Kultur und über die Begegnung mit anderen Gruppen erzählen, dann habe ich manchmal den Eindruck, ja, so bin ich auch aufgewachsen. Das ist aber schon ein bisschen her. Und da, wo ich aufgewachsen bin, das hat der Herr Meister heute Morgen auch schon angesprochen, da gab es natürlich auch solche interreligiösen und interkulturellen Konflikte. Und das war tatsächlich die entscheidende Frage in der Stadt war, zwischen Gut und Böse ist, bist du Evangelo oder Kathole? Und diese Begegnungen, die sind in der Stadt, in der ich jetzt seit einiger Zeit glücklich lebe, nämlich in Bremen, da lacht man sich eigentlich ein bisschen checkig darüber, dass das früher mal ein Problem war, ne? Mit katholisch und evangelisch. Also das kommt auch immer darauf an, in welchem Milieu, in welchem Stadtteil, in welcher Schule man unterwegs ist. Ich würde sagen, machen wir erst mal eine Pause. Guck da immer so gerne hin, weil ich die Farbe Orange mag. Das war kein Wunsch von mir. Ich muss den Verlagen immer danken dafür, dass sie diese Cover so schön gestaltet haben. Und Das war es dann erstmal und wir gehen in Fragen und Diskussionen nach der Pause. Dankeschön.